Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Preise steigen, aber sie steigen nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Monaten oder Jahren. In Deutschland ist die Inflation sogar wieder unter die 2%-Marke gerutscht, bei der die Notenbanker von stabilen Preisen sprechen. Und auch im Euroraum ist die Inflation im August deutlich gesunken. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Ist der Kampf gegen die Inflation also schon gewonnen? Dazu gleich Einschätzungen von einem Experten im Frankfurter Börsensaal. Zunächst aber schauen wir auf das Personalchaos bei der Stahltochter von ThyssenKrupp nach der gestrigen Aufsichtsratssitzung. Die Börsenzeitung titelt Exodus bei ThyssenKrupp Steel. 4 Aufsichtsräte und 3 Vorstände werfen hin bei der Stahltochter. Und der Chef des Aufsichtsrats erhebt schwere Vorwürfe gegen ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez. Sigmar Gabriel dazu gestern.
Erstens halte ich das, was die Vorstände gemacht haben, für außerordentlich gut. Ich kann auch nicht sehen, dass da was Besseres kommt. Und das Zweite ist, ich fand den Umgang mit den Vorständen derartig uneinständig. Wissen Sie, ich bin jetzt 64. Ich habe mir mal mit 60 Jahren vorgenommen, dass ich den Anteil der Zeit, der mir noch verbleibt auf diesem Planeten, möglichst wenig mit uneinständigen Leuten verbringen will. Und deswegen war das für mich keine Option, da zu bleiben.
Schwere Vorwürfe also von Sigmar Gabriel, Vivien Loye. Gibt es denn mittlerweile eine Reaktion darauf aus der Konzernzentrale in Essen?
Ja, tatsächlich noch am Abend verschickten Aufsichtsratschef des Konzerns Siegfried Roßwurm und der Konzernvorstand Erklärungen. Und Roßwurm wiederholte seine Kritik. Ich lese mal kurz ab. Trotz aller anerkennenswerter Anstrengungen sei es dem Stahlmanagement nicht gelungen, erfolgreiche Antworten auf die Herausforderungen des Stahlgeschäfts zu geben. Also das ist schon eine ganz schöne Klatsche. Da wird nachgetreten, würde ich sagen. Vor allem der Stahlvorstand Bernhard Osburg, der ja nun auch geht, der gilt in der Branche eigentlich als sehr guter, erfahrener Stahlmanager. Er genießt auch unter der Arbeitnehmerschaft eine hohe Glaubwürdigkeit und die Stahlsparte schwächelt ja nun schon länger. Da kritisiert eben die Konzernmutter nun auch noch einmal, dass die Stahltochter zu viel Geld verbrauche und sich nicht zukunftsfähig aufstelle. Die Stahltochter sieht das natürlich anders. Über Jahre hinweg sei nicht ausreichend in die eigenen Anlagen investiert worden. Dann das schwierige Marktumfeld. Also unterm Strich, die Konzernmutter tritt nach und bestätigt damit im Grunde das völlig zerrüttete Verhältnis zur Tochter.
Und die Unruhe bei den Beschäftigten, die ist auch groß. Die Stimmung war ja gestern schon recht aufgeheizt bei der Kundgebung in Duisburg. Heute gibt es jetzt sogar Hilferufe in Richtung Bund und Land. Wie besorgt ist man denn in der Belegschaft, dass es in diesem Führungschaos am Ende doch zu einem Kahlschlag kommen könnte in Duisburg?
Ja, wirklich sehr. Also wenn ich schon in den vergangenen Wochen mit Betriebsräten gesprochen habe, dann sagen sie, so schlimm war es noch nie. Wir haben schon häufig Angst gehabt, aber jetzt ist es wirklich, wir stehen also quasi vor unserer nackten Existenz. Bei ThyssenKrupp Steel arbeiten 27.000 Menschen, davon 14.000 etwa in Duisburg. Bisher war von einem möglichen Stellenabbau in Höhe von rund 4.000 Stellen die Rede. Jetzt warnt die IG Metall ja schon 10.000 Arbeitsplätze. Plätze stünden auf dem Spiel. Aber man muss sagen, hier ist wirklich alles offen. Nach gestern noch viel mehr, denn eigentlich hätte ja bei der Aufsichtsratssitzung erstmal ein Plan für die Zukunft festgezurrt werden sollen, danach über Arbeitsplatzabbau gesprochen werden sollen. Ja, und nach diesem Chaos hat sich nun auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geäußert mit großer Sorge. Er hatte ja gestern zusammen mit NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst auch noch versucht, die Sitzung zu verschieben, um eben gemeinsam zu einem Konsens zu kommen. Das hat ja alles nicht geklappt, ist gescheitert. Und nun ja, ist auch die Politik daran interessiert, dass der Stahl eben in Deutschland bleibt und zwar mit so vielen Beschäftigten wie möglich.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Nun, also ThyssenKrupp erklärte, die verbliebenen Vorstände, Dennis Grimm sind das, zuständig für Technik, und Philipp Konze für Finanzen, die würden die Geschäfte erst einmal weiterführen. Neubesetzungen auch im Aufsichtsrat, die würden dann zeitnah erfolgen. Natürlich ändert sich jetzt aktuell im Stahlwerk erstmal nichts, es wird weiter produziert. Aber die Angst, ich habe es eben schon geschildert, ist eben enorm groß. Und auch die Sorge in der Politik, dass der Stahl in Deutschland wirklich nicht mehr eine so rosige Zukunft haben könnte. Herausforderungen bleiben nämlich. Also auch ein neues Management steht vor alten Problemen. Und dann ist noch unklar, ob der tschechische Investor Daniel Křetínský, der ja erst vor ein paar Monaten eingestiegen ist, wirklich bleibt. Denn sein Vertrag hat eine Ausstiegsklausel. Und bei dem Chaos ist nicht klar, ob er die vielleicht zieht.
Großes Chaos also bei ThyssenKrupp. Einschätzungen und Informationen waren das von Vivien Loye. Vielen Dank. Und all das nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf. ThyssenKrupp ist ja nicht mehr im DAX, aber dennoch börsennotiert. Wie hat die Aktie auf diesen großen Knall gestern denn reagiert?
Ja, an der Börse verfolgt man solche Dramaserien wie die bei ThyssenKrupp natürlich mit sehr hohem Interesse. Allerdings, was den Kurs anbelangt, wartet man erst einmal ab, ob etwas Zählbares dabei herauskommt. ThyssenKrupp-Aktien verlieren heute 0,5%. Sie stehen bei 3,21 Euro. Ein kleiner Kursausschlag, aber man muss bedenken, die Aktien sind nicht weit von ihrem Rekordtief entfernt. Das lag bei 3,09 Euro.
Wenn die Inflation zurückgeht, freut das ja nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, die mehr bekommen für ihr Geld, sondern auch Börsianer, die auf sinkende Zinsen setzen. Die Inflation in Deutschland ist mittlerweile unter 2% gerutscht und auch im Euroraum lässt der Preisdruck nach. Das meldet Eurostat heute. Ist das denn jetzt eine Momentaufnahme oder schon ein Trend?
Das ist genau das, worüber man hier an den Märkten im Moment diskutiert. Die Inflationsrate im Euroraum ist auf 2,2% zurückgegangen, auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren gefallen. Und meine erste Frage an Carsten Bjeski, den Chefvolkswirt der niederländischen ING-Bank, war, was denn die Preise treibt und was sie bremst.
Vor allem die gesunkenen Energiepreise haben die Inflation nach unten gedrückt. Was weiterhin steigt, sind Dienstleistungspreise, aber auch Nahrungsmittelpreise. Also wir haben immer noch so einen Mischwarenladen zwischen nicht mehr so hohen Energiepreisen, aber immer noch einer inländischen Inflationsrate, die stark ist.
Wenn wir uns den Euroraum insgesamt angucken, fällt auf, dass dadurch die Unterschiede sehr groß sind. In Italien liegt die Inflationsrate inzwischen bei 1,3%, in einigen östlichen Mitgliedstaaten deutlich über der Zielmarke von 2%. Woran liegt das?
Ein wichtiger Grund sind doch die Intervention von Regierungen in den letzten Jahren. Also Energiepreisbremsen, die teilweise eingeführt wurden, Subventionen, die geteilt wurden. Alles, was gemacht wurde, um irgendwie den Verbraucher vor höheren Preisen zu schützen, geht das aus den Zahlen raus, weil es diese Maßnahmen nicht mehr gibt. Und damit habe ich die Unterschiede. Ein anderer Punkt ist doch die Lage der Konjunktur. Ich habe in den osteuropäischen Staaten doch häufig eine stärkere Konjunktur, also eher noch eine Überhitzung, wo auch die Löhne stärker gestiegen sind. Und damit habe ich dann diesen Nachfrageboom, der die Preise auch weiter in die Höhe treibt.
Was kann denn die Europäische Zentralbank im Angesicht dieses Kesselbundes anfangen?
Ja, das ist schwierig, ne? So starke Unterschiede. Die EZB muss aber ja immer auf die Eurozonenzahl schauen. Die ist jetzt zurückgegangen. Das wird der EZB, denke ich, nochmal Rückenwind geben, um im September, also in 2 Wochen, den Leitzins weiter zu senken. Warum? Weil ja die Konjunktur nicht so gut läuft. Also ja, auch ist die Inflation noch nicht auf der Zielmarke von 2,0% angekommen. Sie geht deutlich zurück. Mit einer schwächelnden Konjunktur wird die EZB sich dafür entscheiden, um den Leitzins zu senken, um dann damit halt auch Konjunktur ein bisschen Rückenwind zu geben.
Und trotzdem heißt es in ersten Kommentaren, die Zielmarke von 2% sei erstens nicht erreicht und zweitens für Entwarnung sei es zu früh. Die Inflationsrate werde in den kommenden Monaten auch wieder steigen. Wie sehen Sie das?
Sind komplett korrekt, diese Kommentare. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt bis zum Jahresende die Inflationsrate wieder leicht anziehen wird. Die wird nicht über 3% gehen, aber sie wird ansteigen. Warum? Weil halt die Energiepreise jetzt im Jahresvergleich dann nicht mehr gesunken sind. Wir haben ja auch weiterhin noch die Probleme, dass jetzt wieder Ölpreise anfangen zu steigen, aufgrund auch des Konfliktes im Nahen Osten. Und auch ganz wichtig, die Löhne steigen weiter. Nicht nur in Deutschland, auch in der gesamten Eurozone. Das heißt, die Nachfrageseite der Wirtschaft ist weiterhin so stark, dass Unternehmen höhere Kosten weitergeben können an den Endverbraucher. Und höhere Kosten weitergeben heißt, Inflationsraten steigen wieder.
Ist das diese berühmte Lohnpreisspirale, von der man immer spricht und die gefürchtet wird?
Das ist in einer kleinen, abgeschwächten Form genau diese Lohnpreisspirale, über die wir uns ja auch ein klein bisschen freuen können. Denn was müssten wir eigentlich haben, um einen richtigen Rückgang der Inflationsrate zu bekommen? Eine starke Rezession. Und die wünschen wir uns auch nicht.
Das wäre dann die unerwünschte harte Landung. Nochmal den Blick auf die deutsche Inflationsrate, denn da hat es ja gestern eine Überraschung gegeben. Die ist ja unter die Marke von 2% gefallen. Was ist da anders als im Euroraum insgesamt?
Da ist nicht so viel anders als im Euroraum insgesamt. Der große Unterschied in Deutschland ist, dass die Energiepreise im Jahresvergleich stärker gesunken sind als im Euroraum. Wir werden aber in Deutschland genau das gleiche Muster sehen, dass nämlich in den kommenden Monaten die Inflationsrate wieder anziehen wird. Wir sehen in Deutschland, dass wir noch eine Dienstleistungsinflation von knapp 4% haben. Wir haben steigende Löhne und damit wird es uns in Deutschland nicht so anders gehen als in der gesamten Eurozone. Die Inflationsrate geht wieder ein leichtes Stück nach oben.
Soweit Carsten Pleski, Chefvolkswirt bei der ING. Festzuhalten ist also, es wird voraussichtlich eine Zinssenkung der EZB im September geben und eine weitere Zinssenkung im Dezember hat man sich hier auch schon in den Kalender eingetragen.
Und welche Einzelwerte können besonders profitieren von dieser Aussicht auf konkrete Zinssenkungen?
Da profitieren natürlich vor allen Dingen Wohnungsbauaktien wie zum Beispiel Vonovia. Die ziehen um 2,3% an und diese Aussicht auf Zinssenkungen, die beflügelt auch den deutschen Aktienmarkt. Insgesamt der DAX mit 28 Pluspunkten oder 0,2% höher bei 18.941. Zwischenzeitlich hatte es bei 18.962 Punkten ein neues Rekordhoch gegeben.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Der sinkt natürlich im Angesicht möglicherweise sinkender Zinsen. Im Kurs verliert 2,5 Cent auf 1,0830 $. Am Anleihemarkt ist es deutlich ruhiger, das Geschäft. Anleihen haben bis zu 63 Cent an Wert verloren. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf 2,25%. Und Gold ist ebenfalls etwas teurer, kostet 3,77 $ mehr als gestern Mittag. Die fallen und sie jetzt bei 2.520,62 $.
Börseninformationen waren das von Stefan Woll. Vielen Dank nach Frankfurt. Sie häufen sich die Ankündigungen über einen Stellenabbau beim Autozulieferer ZF, bei SAP zum Beispiel. Und dann noch vermehrt Meldungen über Insolvenzen und Filialschließungen im Einzelhandel. Der deutsche Arbeitsmarkt ist zwar noch immer robust, aber die Konjunkturflaute, die hinterlässt bereits erste Spuren in der offiziellen Arbeitsmarktstatistik, die zuweilen auch etwas verwirrend sein kann, wie Birgit Harprath berichtet.
Bei so viel Zahlen und Tabellen kann man schon einmal den Überblick verlieren.
Die Arbeitslosenquote liegt dabei bei 6,1%. Jetzt kommt die gute Nachricht hinterher, es sind nur 6,1%.
Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, weiß natürlich, dass diese Quote von 6,1% nicht wirklich gut ist. Die Konjunktur setzt dem Arbeitsmarkt zu und nicht nur die übliche Flaute auf dem Arbeitsmarkt im Sommer. Die Zahl der Menschen ohne Job steigt im August auf 2.872.000. Immer mehr Firmen entlassen mit Blick auf die Auftragslage die Fachkräfte, die sie beim Aufschwung bräuchten und dann vielleicht angesichts des Mangels nicht mehr bekommen. Und die Betriebe stellen kaum mehr neue Kräfte ein. Zwar steigt die Zahl der Menschen, die einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, an.
Aber das Wachstum schwächt sich mehr und mehr ab. Auch in der Industrie, auf dem Bau und im Handel wird Beschäftigung abgebaut. Beschäftigungszuwächse zeigen sich hingegen in Teilen des Dienstleistungsbereichs, vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen.
Hier ist der Bedarf an Fachkräften besonders hoch. Nicht jeder Arbeitslose lässt sich aber in eine offene Stelle bei einer Klinik, einem Pflegeheim oder als IT-Kraft vermitteln. Da gibt es Passungsprobleme, wie Nahles es nennt.
Wenn sich die Konjunktur eintrübt, haben alle diejenigen, die keine wirklich ausgewiesene Qualifikation, keinen Abschluss, keinen Berufsabschluss haben, das höhere Risiko, arbeitslos zu werden, als diejenigen, die eine sehr gute Qualifikation haben.
Und wer dann nach etwa einem Jahr als langzeitarbeitslos gilt und Bürgergeld beantragen muss, der tut sich noch schwerer. Darum auch ist der BA-Chefin wichtig, dass das Fördern nicht dem Rotstift zum Opfer fällt. Weiterbildung koste, aber bringe mehr als die Betroffenen schnell in den nächsten Job zu vermitteln, was politisch gerade gefordert, von den Jobcentern aber nicht unterstützt wird. Mit Blick auf den Fachkräftemangel appelliert die Bundesagentur auch nach Beginn des Ausbildungsjahres an Jugendliche und Betriebe, es gibt noch genügend Chancen, einen Lehrvertrag zu unterschreiben. Jeder Jugendliche ohne Berufsabschluss sei eine Fachkraft weniger. Der Appell geht gerade auch an Jugendliche in Ostdeutschland. Der Fachkräftemangel ist dort noch höher als im Bundesschnitt. Der Bedarf der Firmen, das sei sie sich mit vielen Arbeitgebern vor Ort einig, lässt sich nur mit Kräften aus dem Ausland decken.
Ohne Menschen mit ausländischem Pass würde die Wirtschaft in Ostdeutschland schon heute erheblich mehr Probleme haben, überhaupt noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für offene Stellen zu finden. Deswegen auch eine Kultur der Offenheit und der Vielfalt und des Willkommens da sehr wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger momentan für die nächsten Jahre betrachtet als in Gesamtdeutschland.
So die Botschaft von der Bundesagentur für Arbeit vor den Landtagswahlen am Wochenende.
Über den Arbeitsmarkt im August, Birgit Habrath. Schon bevor die Bundesregierung an die Legalisierung des Cannabiskonsums ging, wuchsen die Ackerflächen, auf denen Hanf angebaut wurde. Hanf, der für Kiffer uninteressant ist, weil er kaum psychoaktive Substanzen enthält. Dafür reichen die Einsatzmöglichkeiten dieses Nutzhanfs von Kosmetika bis zu Teilen für die Autoindustrie. Der Anbau von Industriehanf unterliegt aber auch strengen Auflagen, zu strengen Auflagen. Meint man bei der BAFA, der Badischen Naturfaseraufbereitung GmbH. Das Firmenporträt über die BAFA. Alexander Budde hat den Gründer und überzeugten Hanfanbauer besucht.
Bernd Frank ist ein Pionier der Nutzhanfszene. Die Badische Naturfaseraufbereitung GmbH, kurz BAFA, in Malsch bei Karlsruhe, gründete er 1996, im Jahr der Wiedererlaubnis des Cannabisanbaus. Aufgrund der jahrzehntelangen Verbannung der Pflanze galt es zunächst einmal, die nötige Ernte- und Verarbeitungstechnik zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Landmaschinenhändler und der Landesanstalt für Pflanzenbau entwickelte das kleine Unternehmen den sogenannten Hanfvollernter. Das Gerät holt Hanfstroh und Körner gleichzeitig vom Feld.
Es war jetzt also auch ein Meilenstein, diese Erntetechnik. Manche, die frisch anfangen und die Technik nicht in der Nähe haben, die kämpfen sich tatsächlich noch mit der Machete durch.
Im benachbarten Frankreich lässt Frank das Hanfstroh mechanisch aufbereiten. Durch Brechen und Walzen werden die Fasern der Stängel erst vom Rest der Pflanze, dann auch von ihrem holzartigen Teil, den Schäben, getrennt. Gereinigt und in Säcke portioniert, verkauft Frank diese Hanfschäben unter anderem als Tiereinstreu und Baumaterial.
Das Hanfeinstreu haben wir auch mit Zitronella oder mit Eukalyptusgeruch.
Großkundenbetreuerin Alexandra Ritzert führt Besucher herum.
Was jetzt ganz stark kommt für Stoffe, Kleidung.
Die Euphorie der Anfangsjahre wich einer gewissen Ernüchterung, bekennt der Firmenchef. Dass die lang verschmähte Kulturpflanze eine Zukunft hat, glaubt er gleichwohl, zumal sie viele ihrer Stärken bereits auf dem Acker ausspielt.
Es ist keine Wunderpflanze. Er braucht Wasser und Dünger, ganz klar. Aber der Hanf hat erstmal den großen Vorteil, dass er keine Pestizide braucht.
Die genügsamen Hanfstauden wachsen selbst auf kargen Böden binnen weniger Wochen so dicht empor, dass in ihrem Schatten kaum etwas anderes gedeiht. Tief im Erdreich bildet die Hanfpflanze extrem viele Wurzeln aus. Über diese Kohlenstoffgerüste vermag Hanf pro Hektar bis zu 15 Tonnen des Treibhausgases CO2 im Boden zu binden.
Dann muss man beim Hanf erwähnen, dass er eben nicht nur nachwachsender Rohstoff ist, sondern durchaus auch eine Nahrungsmittelpflanze.
Hanftextilien sammeln weitere Umweltpluspunkte, sagt BAFA-Geschäftsführer Frank. Gerade im Vergleich zum sehr pestizidintensiven Baumwollanbau. Mit seinem Team aus 20 Mitarbeitenden erkundet der gelernte Logopäde, der seit 30 Jahren auf einem Bauernhof lebt, immer neue Anwendungsbereiche für den nachwachsenden Rohstoff Hanf. So war die Firma maßgeblich an der Bauzulassung der Thermohanfmatte als Dämmstoff in der Bauindustrie beteiligt. Schon länger tüftle sein Team an spritzgussfähigen Hanffaserpellets, erzählt der badische Unternehmer, und lenkt den Blick auf das sperrigste Musterexponat im Besprechungsraum.
Auch unser Stolz, das ist die Türverkleidung der vorletzten S-Klasse von 1999.
Die Automobilkonzerne Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen nutzen Hanffasern für naturfaserverstärkte Formpressteile.
dort haben sie sich etablieren können, weil sie zum einen Leichtbaupotenzial geboten haben, also gleiche Festigkeit bei geringerem Gewicht. Und beim Crashverhalten, wenn so ein Bauteil bricht, hat es halt keine scharfen Kanten im Vergleich zu einer Glasfaser.
Hanf lässt sich theoretisch auch zum Material verarbeiten, das 3D-Drucker nutzen, um jede beliebige Struktur zu erschaffen. Rund 15% des Hanffasermarktes entfallen heute auf die Automobilindustrie. Der wichtigste Abnehmer ist jedoch die Bauwirtschaft.
Und unten geöffnet, da fallen die Samen raus. Die werden dann transportiert in die Reinigung.
Neben den Fasern haben Cannabis-Experten wie Bernd Frank auch andere Teile der Pflanze ins Visier genommen. Mit einem Geschmack und einer Textur, die dem tierischen Vorbild nahe kommen, eignen sich Proteine aus Hanfsamen gut als Fleischersatz.
Also die fallen hier rein, alles was aussortiert wird, fällt hier rein.
Grundsätzlich sind THC-freier Nutzhanf und Drogencannabis zwei ganz verschiedene Dinge. Doch Frank freut sich über den Vorstoß der Bundesregierung, denn die Teillegalisierung von Haschisch und Marihuana habe den Hype um die alte Heilpflanze neu entfacht. Auf seiner Wunschliste steht allerdings noch eine Mineralölsteuer auf Kunstfasern und Plastik.
Der Hanf ist dem Landwirt eine sehr liebe Kultur, weil er fantastisch in Fruchtfolgen passt. Und jetzt kommt es darauf an, dass er für das, was er anpflanzt, sein Geld bekommt. Und da steht der Hanf, obwohl er in der Vielfältigkeit so toll ist, in Konkurrenz mit den sehr viel zu billigen Erdölprodukten. Und das hat letztlich die wirkliche Verbreitung behindert.
Über den Anbau von Industriehanf war das Firmenporträt über BAFA von Alexander Budde. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Darin geht es um den Börsenhype um den Chiphersteller Nvidia und das Rekordergebnis gestern.
Dazu schreibt die Wirtschaftswoche: Nvidia überzeugt mit seinen frischen Quartalszahlen auf ganzer Linie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag der Umsatz 122% höher, der Gewinn sogar 168%. Damit konnte Nvidia die bereits hohen Erwartungen der Analysten noch übertreffen. Die Börse hat das trotzdem nicht überzeugt. Die Aktie fiel nachbörslich um 7%. Das kann man auf den Ausblick schieben, der gut jedoch nicht bombastisch war. Viel eher könnte sich der KI-Hype erschöpft haben. Die Erwachsenen sind wieder am Steuer und sie haben nachgerechnet. Die Verdreißigfachung der Aktie in nur 5 Jahren kann sich unmöglich wiederholen. Ab jetzt wird sogar eine schlichte Verdopplung zur Herausforderung, denn Nvidia gehört bereits zu den 3 wertvollsten Unternehmen der Welt. Und es gibt eben auch Szenarien, in welchen die Nvidia-Aktie kräftig unter die Räder kommen könnte, allen voran eine Durststrecke bei der Nachfrage. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Nvidia ist für die Anleger längst mehr als nur ein erfolgreiches KI-Unternehmen. Wie sich der Konzern weiterentwickelt, ist zu einem Gradmesser für die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der KI geworden. Nvidia-Geschäftszahlen haben inzwischen mitunter einen ähnlichen Stellenwert wie neue Arbeitslosen- oder Inflationszahlen. Deshalb tobt schon kurz vorher eine breite Debatte, wie sie ausfallen. Deshalb schauen eben gegenwärtig alle Anleger darauf. Diese haben übrigens auch etwas anderes registriert. Der Aktienkurs des Internetkonzerns Microsoft hat sich seit Juni merklich vermindert. Microsoft profitierte lange vom Erfolg des KI-Dialogsystems ChatGPT, dessen Hersteller OpenAI die KI-Euphorie auslöste und mit dem Microsoft stark verbandelt ist. Auch diese Kursentwicklung signalisiert indes, dass eine KI-Ernüchterung eintritt. Das Handelsblatt blickt auf die sinkende Inflationsrate. Der Preisdruck ist noch nicht verschwunden und schon jetzt lässt sich absehen, dass die Inflationsrate gegen Ende des Jahres wieder anziehen wird. Dieser Donnerstag war ein guter Tag im Kampf gegen die Teuerung, aber noch nicht der entscheidende. Die Rheinzeitung aus Koblenz beschäftigt sich mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Die Wirtschaft tritt auf der Stelle, wie Finanzminister Christian Lindner konstatiert, und das ist noch harmlos ausgedrückt. Kanzler Olaf Scholz hatte einst eine Art industrielle Revolution versprochen. Die ist ausgeblieben. Wirtschaftsminister Robert Habeck kann bisher nicht auf eine gute Entwicklung in seiner Amtszeit verweisen. Fazit: Auch die Wirtschaftslage spielt den extremen Oppositionsparteien AfD und BSW in die Hände.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.